Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist Vivian Kube, ich bin Hannah Voss und wir fangen an. Wir müssen neutral sein, auch wenn das manchmal wehtut. Das hat Julia Klöckner gesagt im Bericht aus Berlin Mitte des Jahres. Da wurde sie angesprochen darauf, dass sie die Regenbogenflagge zum Christopher Street Day künftig nicht mehr hissen wird auf dem Reichstagsgebäude. Der Druck auf gemeinnützige Vereine wächst außerdem. Es gibt immer wieder Vorwürfe der AfD, sie seien angeblich politisch nicht neutral genug und müssten sich neutraler verhalten. Die AfD will erreichen, dass Vereine, die diesem vermeintlichen Neutralitätsgebot nicht nachkommen, die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Die Verunsicherung wächst allgemein, wie man sich jetzt noch verhalten darf und wie besser nicht. Das Gleiche gilt auch in der Schule. Nach einer nicht repräsentativen Online-Umfrage von Stern und RTL hat mittlerweile jede achte Lehrperson Angst vor negativen Reaktionen aus rechtsextremen Kreisen, wenn sie sich im Unterricht offen für demokratische Werte einsetzt. Und auch hier lautet der Vorwurf immer, angeblich politisch nicht neutral genug. Und die Methoden, denen sich die AfD dabei bedient, sind einmal parlamentarische Anfragen, dann aber auch Anzeigen beim Finanzamt, Dienstaufsichtsbeschwerden und eine wahnsinnige Vielzahl von Klagen. Also die Frage, müssen wir jetzt alle neutral sein, auch wenn es wehtut, während andere Teile der Bevölkerung in Ruhe immer rechtsextremer werden? Das wollen wir uns heute einmal anschauen. Kleiner Spoiler vorab, es gibt nicht das eine Neutralitätsgebot. Und wenn man ins Grundgesetz schaut, findet man den Begriff Neutralität zunächst einmal überhaupt nicht. Historisch oder erstmal denkt man vielleicht an die Neutralität des Staates im Zusammenhang mit Religion und Weltanschauungsfreiheit und mit Blick auf die politische Neutralität, über die wir hier heute sprechen wollen, gibt es bereichsspezifisch ganz unterschiedlich ausgeprägte rechtliche Pflichten. Ihr findet sie hier auf der Folie einmal ganz grob und überblicksartig zusammengefasst. Das ist einmal die Wahrung der Chancengleichheit der Parteien. Es gibt ein Sachlichkeitsgebot, ein Mäßigungsgebot, Verbot der Indoktrination und Einseitigkeit, insbesondere im Bereich der Bildung, und eben eine Pflicht zur parteipolitischen Neutralität. Wenn man diese Pflichten so sieht, dann kann man erstmal auch sagen, gut, dafür gibt es sicherlich auch gute Gründe. Der Knackpunkt ist aber eben, wie weit gehen sie denn und was schränkt diese Pflichten ein? Und das gucken wir uns gleich an für die Bereiche Verwaltung, Regierung, Parlament, Schule und Zivilgesellschaft. Und noch ein Spoiler vorab, wir werden feststellen, dass in ganz vielen dieser Bereiche das vermeintliche Neutralitätsgebot viel kürzer greift als vielleicht vermutet. Und vor allem, ganz wichtig, es gibt keine Neutralität vor den Werten des Grundgesetzes.
Ja, wie konnte es denn aber so weit kommen? Wie konnte das Neutralitätsgebot oder ominöse Neutralitätspflichten zu so einer Waffe werden, die jetzt eingesetzt werden gegen Zivilgesellschaft in der Schule, im Parlament und überall? Jonas Deider, der forschte dazu an der Universität Leipzig und der ist unseres Wissens einer der ersten gewesen, der dieses Phänomen auf dem Schirm hatte und dem Ganzen einen Namen gegeben hat, Weaponized Neutrality, also Neutralität als Waffe eben. Und seine These geht so, er hat beobachtet, dass die AfD seit längerem strategische Prozessführung von rechts betrieben hat, mit eben dem Ziel, die eigene autoritäre Definition von Neutralität im öffentlichen Diskurs zu verankern und auch vor Gericht durchzusetzen. Und dazu hat sich die AfD Fälle rausgesucht, bei denen es gar nicht so super schwer war zu gewinnen. Einer der bekanntesten Fälle ist dieser. Ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung, Februar 2020. Da wurde Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt und zwar höchstwahrscheinlich mit den Stimmen der CDU gemeinsam mit der AfD. Das löste damals noch einen großen Schock aus in der Republik. Und die Bundeskanzlerin, die auf Staatsbesuch in Südafrika war, hatte ihren Amtskollegen kurz vor einer gemeinsamen Pressekonferenz dann gefragt, ob sie ein paar Worte zu Internal Politics sagen dürfe. Er stimmt zu, nickt und überlässt ihr das Wort. Und sie greift das Mikrofon und sagt, diese Ministerpräsidentenwahl habe mit einer Grundüberzeugung gebrochen. Für die CDU und auch für sie, dieser Vorgang sei unverzeihlich, weshalb das Ergebnis sofort rückgängig gemacht werden müsse. Es sei ein schlechter Tag für die Demokratie. Die AfD zieht gegen diese Aussagen vor Gericht, vor das Bundesverfassungsgericht und gewinnt. Es ist ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der Parteien, gegen Artikel 21 Grundgesetz. Was vielleicht noch interessant ist, Hanna wird euch das gleich noch ein bisschen genauer erklären, aber was vielleicht jetzt schon mal interessant ist, diese Entscheidung war äußerst knapp. Und zwar ist sie mit 3-5 Stimmen ergangen. Bei 4-4 Stimmen wäre die Klage der AfD abgewiesen worden. Also man sieht, es kann manchmal auch extrem knapp sein, wenn sich so solche Rechtslagen verfestigen. Dennoch hat die AfD auch in weiteren Fällen gewonnen, muss man sagen. Zum Beispiel hier hatte sie sich gewandt gegen die Bildungsministerin Wanka in Berlin. Die hatte sich in einer Pressemitteilung zu einer Demo der AfD geäußert und auch dagegen klagt die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht und auch hier gewinnt sie. So auch in Bezug auf Seehofer, der hatte ein Interview auf der Webseite des Innenministeriums veröffentlicht. Dort sagt er, die AfD sei staatszersetzend. Und auch hier klagte die AfD dagegen und auch hier hat sie gewonnen vom Bundesverfassungsgericht, wieder ein Verstoß gegen Artikel 21. Warum erzählen wir euch das so ausführlich, diese Anfänge vom Neutralitätsgebot? Zum einen, weil wir fanden es ganz interessant, dass die CDU, die jetzt selber das Neutralitätsgebot mittlerweile für sich entdeckt hat und instrumentalisiert, eigentlich das erste Opfer der Instrumentalisierung war und sich diesen Angriffen ausgesetzt war. Und zweitens auch, weil es sehr wichtig ist, diese Anfänge sich mal vor Augen zu führen, um das Neutralitätsgebot oder die Neutralitätspflichten, die es geben kann, zu verstehen. Denn in diesen Fällen, in denen die AfD gewonnen hat, ging es eben immer um die Öffentlichkeitsarbeit von Regierenden. Und da hatte die AfD auch einen Punkt, wie wir gesehen haben. Jetzt ist es aber so, dass dieses Neutralitätsgebot, das ominöse, gegen alle möglichen Menschen verwendet wird, in ganz verschiedenen Kontexten, Schule, Zivilgesellschaft und so weiter. Und es hat aber mit diesen Anfängen Öffentlichkeitsarbeit von Regierenden überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und deswegen schauen wir uns jetzt gemeinsam jeden Bereich einmal an und gucken, was da eigentlich die Rechtslage ist. So, im Bereich Verwaltung als allererstes wollen wir auf die Grenzen des Neutralitätsgebots schauen. Und dazu sollte man sich noch einmal vor Augen führen, was eigentlich unsere Verfassung genau besagt. Denn unsere Demokratie ist eine militante. Militant Democracy, so hat Karl Löwenstein das damals genannt. Er ist einer der Ideengeber und der Verfassung. Er war Rechtsprofessor, musste selbst vor den Nazis fliehen und hat eben diese Idee der Militant Democracy stark gemacht. So ist unser Grundgesetz ausgerichtet, heißt jetzt ein bisschen langweiliger, wehrhafte Demokratie. Aber ich denke, der Gedanke ist klar und die Hauptbotschaft dahinter, die Hauptidee ist, keine Macht für Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen. Und deswegen gibt es sowas wie das Parteienverbot, es gibt Vereinsverbote und so ein paar mehr Instrumente. Und es gibt aber eben auch den Verfassungstreue-Grundsatz in der Verwaltung, der für alle Beamtinnen gilt. Ihr seht jetzt hier Paragraph 60 Bundesbeamtengesetz. Es gibt eine entsprechende Norm auch für die Landesebene und im Absatz 1 und Absatz 2, also ganz oben, ganz unten, sind die Neutralitätspflichten, zu denen Hanna gleich noch ein bisschen mehr sagt. Aber in der Mitte, darauf solltet ihr jetzt bitte schauen, da seht ihr die Verfassungstreue, den Verfassungstreue-Grundsatz. Ich lese einmal vor. Beamtinnen müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Also das sind wirklich richtig hohe Anforderungen. Es bedeutet nämlich, dass Beamtinnen sich im Dienst, aber auch im Privatleben aktiv für die Demokratie einsetzen müssen. Das bedeutet, einfach zuschauen, wenn die Demokratie den Bach runtergeht, das geht nicht. Das wäre eine Dienstpflichtverletzung. Wir haben dazu ein ganz schönes Zitat vom Bundesverfassungsgericht gefunden. Und zwar sagt es, die Verfassungstreuepflicht von Beamtinnen erfordert mehr als nur eine formale, korrekte, im Übrigen uninteressierte, kühle, innerlich distanzierte Haltung, sondern vielmehr eine aktive Distanzierung von jeglichen extremistischen Bestrebungen. Also das zeigt ganz gut, man kann eben nicht da kühl und schulterzuckend sitzen, sondern man muss sich für die Demokratie einsetzen. Und das gilt mehr oder weniger noch ganz kurz auch für andere Angestellte in der Verwaltung, also auch für Tarifvertragsbeschäftigte. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was steckt denn hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Gerade wenn man sowas hört, was ich eben sagte, jegliche extremistische Bestrebung, dann kommen vielleicht düstere Erinnerungen hoch vom radikalen Erlass aus den 70ern, von der damaligen Interpretation von Verfassungstreue, die Verfassungsfeind mit Linksextremismus oder Kommunismus gleichsetzte und eben mit dem radikalen Erlass, der für viele Linke ja ein Berufsverbot gleichkam. Und deswegen wollen wir uns einmal genauer anschauen, was bedeutet denn wirklich freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die sich jetzt alle so engagiert einsetzen sollen? Das nicht. Das ist ein Hufeisen und das ist ein Symbol für, vielleicht ja, wenn man abergläubisch ist oder für Sicherheitsbehörden. Es hat aber mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gar nichts mehr zu tun. Sicherheitsbehörden halten sich da immer noch gerne dran, Linksextremismus, Rechtsextremismus, und das ist dann verfassungsfeindlich. Das ist aber nicht das, was das Bundesverfassungsgericht einstuft als verfassungsfeindlich, denn das Bundesverfassungsgericht hat 2017 in seinem NPD-Urteil der Hufeisentheorie eine ganz klare Absage erteilt. Und diese drei Elemente, die ihr da seht, das sind die Kernelemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist der Maßstab, das ist das, für das wir uns einsetzen sollten. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Menschenwürde, weil die ja gerade insbesondere unter Beschuss geraten ist. Und zwar ergibt sich die Menschenwürde, wie ihr sicherlich alle wisst, aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Hier steht nochmal, was das genau bedeutet. Und ihr seht hier ein paar Forderungen, Sätze, die gerichtlich als Verstöße gegen die Menschenwürde eingestuft worden sind. Also all so etwas, so eine Unterscheidung von Volksdeutschen und Passdeutschen, eine rechtliche Besserstellung von sogenannten Volksdeutschen, Schlechterstellung von Passdeutschen, Remigrationsforderungen, Rückabwicklung von Migration und so weiter. All solche Forderungen verstoßen gegen die Menschenwürde. Und wie ich eben sagte, das bedeutet für Menschen, die in der Verwaltung tätig sind, dass wenn sie mit solchen Forderungen konfrontiert sind, dass sie dagegenhalten müssen. Und zwar im Privatleben wie eben auch im Beruf.
Wir kommen nochmal zurück zum Bereich der Regierung. Vivian hat ja eben eingangs schon erzählt, dass es da eben ein paar Entscheidungen gab, bei denen die AfD Erfolg hatte in Karlsruhe. Hier auf der Slide seht ihr nochmal zusammengefasst, was jetzt eigentlich die Wahrung der Chancengleichheit der Parteien bedeutet. Und zwar ist sie immer dann verletzt, wenn der Inhaber oder die Inhaberin des Regierungsamtes in dem Fall sowohl die oder entweder die Autorität des Amtes oder die mit dem Amt verbundenen Mittel und Möglichkeiten in spezifischer Weise nutzt, um zielgerichtet zugunsten oder zu Lasten einer politischen Partei am Meinungskampf mitzuwirken. Vivian hatte auch schon gesagt, dass diese Rechtsprechung nicht unkritisiert geblieben ist, und es gab auch unter den Karlsruher Richterinnen ein Sondervotum, und die Kritik geht dann vor allem dahin, dass natürlich eigentlich allen Leuten klar ist, dass die Person, die da sitzt, in Personalunion sowohl Kanzlerin als auch natürlich Parteipolitikerin ist. Sie wurde ja gewählt, um die Politik ihrer Partei durchzusetzen. Deswegen fordern viele, dass das eigentlich im Rahmen der Chancengleichheit der Parteien da nicht um die Nutzung der Autorität des Amtes gehen sollte, sondern es nur ein Ressourcennutzungsverbot geben sollte, im Sinne von, dass eben wirtschaftliche Ressourcen nicht genutzt werden dürfen, um Parteipolitik zu machen. Aktuell sind wenig überraschend noch sehr viele weitere Klagen der AfD beim Bundesverfassungsgericht anhängig, unter anderem wegen Äußerungen von Olaf Scholz, von Robert Habeck und von der ehemaligen Familienministerin Lisa Paus. Da lohnt es sich mal immer noch zu gucken, vielleicht tut sich da noch was in Karlsruhe. So oder so, auch schon nach der aktuellen Rechtslage und Rechtsprechung, ist es aber so, dass die Wahrung der Chancengleichheit der Parteien nicht uneingeschränkt gilt. Es gibt nämlich immer eine mögliche Rechtfertigung und die kann insbesondere folgen aus dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da gab es vergangenes Jahr eine Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz und es ging um Malu Dreyer, die ehemalige Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz. Die hatte im Januar 2024 im Nachgang der Korrektivrecherchen über das Internetportal der Landesregierung zu einer Demonstration aufgerufen unter dem Motto Zeichen gegen rechts, kein Platz für Nazis. Außerdem hatte sie auf dem offiziellen Instagram-Account auch noch mal sehr klar gesagt, dass der Begriff Remigration verschleiert, was die AfD wirklich will, nämlich eben die Deportation und Vertreibung von ganz vielen. Und da war jetzt der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz ganz klar, die sagen, ja, grundsätzlich greift das ein in die Wahrung der Chancengleichheit. Aber hier ist es eben gerechtfertigt, weil das ganz klar dem Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gedient hat. Und dann kommt hinzu, dass, wir hatten es eben schon gesagt, es geht eben gerade um diese Amtsautorität und die gilt aber nur, wenn man eben auch im Amt tätig wird. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht auch, selbst wenn man irgendwie auf einem offiziellen Staatsbesuch ist, würde es schon ausreichen, einmal zu sagen, so jetzt möchte ich mich als Parteipolitikerin äußern und nicht in meiner Rolle als Kanzlerin. Wer das letztens gemacht hat bei seiner rassistischen Aussage zum Stadtbild, war tatsächlich Friedrich Merz. Der war auf einem offiziellen Besuch in Brandenburg und schien bei dieser Äußerung sich nicht mit der Würde des Amtes irgendwie belasten zu müssen und sagte dann eben so, ich äußere mich jetzt als CDU-Vorsitzender. Das hatte dann zur Folge, dass diese Äußerung aus der offiziellen Mitschrift auch gestrichen wurde. Also so könnte man es auch machen, wenn man ehrliche Worte und harte Kritik an der AfD finden möchte. Dann eine weitere Entscheidung im letzten Jahr kam vom Hamburger Verfassungsgericht zum Hamburger Innensenator Andi Grote. Manche kennen ihn vielleicht noch daher. Hier ging es jetzt aber mal um eine ganz stabile Äußerung von ihm eigentlich. Da hat er nämlich gesagt, die Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocaust gehört zur Grunderzählung der AfD. Und das Hamburger Verfassungsgericht sagt dazu, das durfte er so sagen, weil er es nämlich im Parlament so gesagt hat. Und das Hamburger Verfassungsgericht sagt, im Parlament, das ist ein Ort der Rede und Gegenrede, da kann auch für Regierungsmitglieder schon keine Neutralitätspflicht gelten. Also man sieht, da ist irgendwie vieles im Fluss und uneingeschränkt gilt es in jedem Fall auch nicht für die Regierung. So. Wie ist es denn ansonsten im Parlament? Ist es so, dass Julia Klöckner vor allem im letzten Jahr mit einigen Schlagzeilen aufgefallen ist. Einmal hatte sie eine Abgeordnete der Linken gebeten, den Saal zu verlassen, weil die ein Palestine-T-Shirt getragen hatte. Dann hat sie mittlerweile Aufkleber von Laptops verboten, den Abgeordneten. Hier sieht man den noch ganz gut, den sie selber eigentlich noch vor ganz kurzem hatte. Und da ist eben ganz interessant, dass das alles diskutiert wurde unter dem Label Neutralität. Aber mit dem Neutralitätsgebot hat das alles eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es geht vielmehr um eine sehr strikte Auslegung der Geschäftsordnung. Sitzung des Bundestags, die Klöckner jetzt vornimmt, anders als ihre Vorgängerinnen das zuvor gemacht haben. Und hier sieht man es, gibt verschiedene Regelungen der Geschäftsordnung, die da einschlägig sein könnten, und es geht dann immer um die Wahrung der Ordnung oder Würde des Bundestags, und Würde ist natürlich ein wahnsinnig unbestimmter Begriff, den unter dem verschiedene Leute sicherlich ganz Unterschiedliches verstehen würden, und es ist sicherlich auch immer eine Frage des Zeitgeists, was man jetzt unter Würde da verstehen kann. In jedem Fall muss Klöckner sich auch eine gewisse Doppelmoral vorwerfen lassen, wenn man hier, das ist rechts im Bild, ist die eine Story, die sie geteilt hatte. Da ja, ist eben die Headline: Merz macht Dunja Hayali fertig. Wenn man sich dann in Erinnerung ruft, dass sie eigentlich gesagt hatte, wir müssen neutral sein, auch wenn das manchmal wehtut. Also Neutralität sieht für mich auch anders aus, als Bundestagspräsidentin so eine Story dann weiter zu verbreiten. Aber kurz zusammengefasst, all das hat nichts mit dem Neutralitätsgebot zu tun. Plenarsaal im Bundestag ist alles andere als ein neutraler Ort. Das ist ein Ort der politischen Auseinandersetzung. Wir kommen zum Bereich der Schule. Und da ist es so, dass das ein Feld ist, in dem diese Einschüchterungstaktik, Einschüchterungskampagne der AfD besonders brutal ist und auch schon länger läuft. Und zwar hatte die AfD Portale eingerichtet, Neutrale Schule nennt sich das. Da wurden dann Schülerinnen aufgefordert, doch bitte Lehrerinnen zu melden, die sich irgendwie im Unterricht abfällig über die AfD geäußert hätten, und wurde eben immer gesagt, das sei dann nicht neutral, und relativ schnell hat da dann ein Landesdatenschutzbeauftragter gesagt, das geht so nicht, das ist ein Verstoß gegen die DSGVO, wurde auch von verschiedenen Gerichten so gehalten. Allerdings gibt es die Portale jetzt wieder mit so leichten Veränderungen. Es gibt jetzt nicht mehr direkt eine Meldefunktion, sondern eine E-Mail-Adresse, wo dann steht, naja, wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann könnt ihr das hier tun. In dem Fall ist das wahnsinnig unangenehm, und wir hatten es ja eingangs schon gesagt, sorgt zu riesiger Verunsicherung bei den Lehrkräften. Um mal zu schauen, was denn eigentlich rechtlich gilt, also wir haben jetzt nicht die Zeit, da total ins Detail zu gehen, aber wichtig ist vielleicht, dass ihr euch merkt, gerade im Bereich der Schule ist es eben so, dass keine neutrale Bildung gewollt ist, sondern gerade eine werteorientierte Schulbildung, und insgesamt spielen da so verschiedene rechtliche Bereiche und Rechtsgrundlagen ineinander. Es gilt auch ein Mäßigungsgebot aus dem Beamtenrecht, es gibt schulrechtliche Vorgaben, vor allem gelten verschiedene Grundrechte der SchülerInnen, der Eltern, aber auch der Lehrerinnen. Und das Ganze wurde ja ein bisschen zusammengefasst im sogenannten Beutelsbacher Konsens, und daraus ergibt sich letztlich, man soll die SchülerInnen nicht überwältigen, also nicht irgendwie mit der eigenen Meinung indoktrinieren. Es gibt ein Kontroversitätsgebot, also das, was kontrovers diskutiert wird in irgendwie Wissenschaft und Politik, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen, und man soll sich an den SchülerInnen orientieren. Also die sollen letztlich befähigt werden, eine eigene Meinung zu haben, auch unter Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen. Hier ist noch ein Beispiel aus der Landesverfassung Brandenburg, wo das nochmal ganz gut draus hervorgeht, dass es eben auch gerade darum geht, die Werte unserer Verfassung in der Schule zu vermitteln. Was heißt das konkret? Was schwierig wäre als Lehrerin zu sagen, ich wähle die Grünen und das solltet ihr alle auch unbedingt tun, weil die Partei ist so toll. Genauso wäre es wahrscheinlich schwierig zu sagen, wählt auf gar keinen Fall die AfD. Aber was eben immer geht und auch geboten ist, ist, sich sachlich mit den Themen auseinanderzusetzen, und das kann man zum Beispiel machen, indem man sich die Parteiprogramme anschaut und dann eben auch darauf hinweist, hier, das ist ein Verstoß gegen unser Grundgesetz, das ist rassistisch und so weiter. Wenn SchülerInnen sich rechtsextrem äußern im Unterricht, dann ist es auch, geht auch aus dem hervor, was Vivian eben schon gesagt hat, eine Pflicht von Lehrenden natürlich, dass zu konfrontieren, einzuordnen und darauf zu reagieren und eben dagegen zu arbeiten. Womit man sich auch immer beschäftigen kann, sind Gerichtsurteile oder Einschätzungen des Verfassungsschutzes über rechtsextreme Parteien. Im Bereich der Schule gibt es auch sehr viele, sehr stabile Urteile eigentlich von den Gerichten. Hier eins aus dem vom Verwaltungsgericht Berlin vom letzten Jahr, das geurteilt hat, dass die Progress Pride Fahne im Grundschulhort hängen darf und sagt da ganz klar, das staatliche Neutralitätsgebot verlangt es nicht, dass im erzieherischen Bereich auf die Darstellung wertender Inhalte verzichtet wird. Es ist keine Indoktrinierung, diese Flagge aufzuhängen, und es ist auch erlaubt und im Sinne der Verfassung, wenn man ein Schutzsymbol für betroffene Personen mit dieser Flagge setzen möchte. Letztlich geht eben die Flagge nicht über das hinaus, was schon als Werte im Grundgesetz in den Landesverfassungen verankert ist. Können noch mal ganz kurz auf Julia Klöckner zurückkommen vom Anfang. Diese Grundsätze gelten grundsätzlich auch für die Bundestagsverwaltung. Das heißt, sie hätte diese Flagge am Christopher Street Day weiterhin wehen lassen können. Es gibt keine Pflicht, das zu tun. Sie muss es nicht machen, aber sie kann es machen. Und irgendwie zu suggerieren, da gäbe es jetzt eine rechtliche Pflicht, das zu unterlassen, das ist aus unserer Sicht schlicht falsch. Noch eine weitere. Weitere gute Entscheidung aus Hannover aus dem Jahr 2023, da ging es um ein AfD-kritisches Theaterstück, was SchülerInnen erarbeitet hatten, und da hat es sich das Gericht oder das relativ kurz gemacht, hat gesagt, so, das ist Ausdruck der Kunstfreiheit der SchülerInnen, das hat mit irgendeiner politischen Indoktrinierung oder politischen Einflussnahme überhaupt nichts zu tun, das muss die AfD hinnehmen, vor allem, weil es da auch um Themen ging, die die AfD selber eben nach außen getragen hat und gesetzt hat, dann muss sie es hinnehmen, dass man sich künstlerisch damit auseinandersetzt und das kritisiert. Jetzt ein Fall, der ganz aktuell ist, ist kein gerichtlicher Fall, aber betrifft einen Schulleiter in Brandenburg, der jüngst einem Schüler untersagt hat, in der AfD-Fraktion in Brandenburg ein Praktikum zu machen. Und er sagt eben, naja, die Partei ist in Brandenburg gesichert rechtsextremistisch. Es ist einfach mit dem Werteauftrag der Schule nicht vereinbar, wenn mein Schüler hier ein Praktikum absolviert. Und er hat dafür einerseits Rückendeckung bekommen von der Schulaufsicht und auch vom Brandenburger Bildungsministerium. Das ist auch, ja, ich denke, rechtlich völlig nachvollziehbar, wie er da gehandelt hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen gigantischen Shitstorm gegen ihn aktuell und auch bis hin zu ganz expliziten Drohungen gegen ihn als Person. Und ist es eben ganz wichtig, dass er einfach auch Unterstützung von vielen Seiten erfährt, so ist es hier wohl auch, aber das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, in so einem Jura-Talk, ich glaube, die tatsächliche Unterstützung ist enorm wichtig, wenn es die nicht gibt, dann nützt es manchmal eben auch nicht so viel, dass man sagen kann, naja, aber juristisch bin ich doch im Recht.
So, und jetzt kommen wir zur Zivilgesellschaft. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Anfang des Jahres, im Februar, gab es diese kleine Anfrage der CDU-CSU. Hier ging es gegen eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die berühmt-berüchtigten 551 Fragen. Es waren sehr viele Organisationen aufgelistet in dieser kleinen Anfrage an die Bundesregierung. Greenpeace, Omas gegen Rechts, Korrektiv, Netzwerk Recherche, sehr viele namhafte Organisationen. Wir waren mal Fragt den Staat richtig ein bisschen enttäuscht, dass wieder nicht draufstanden. Jedenfalls wurde all diesen Organisationen mangelnde Neutralität vorgeworfen. Weil es ging um diesen Kontext der Demos, die zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben gegen CDU, CSU, weil die dort eben für schärfere Antimigrationsmaßnahmen, Abschottungsmaßnahmen gemeinsam mit der AfD gestimmt hatte. Und hier wurde dann zahlreich zur Demonstration aufgerufen und die Union nahm das als Anlass, um diese Anfrage zu stellen und hat sich in dieser Anfrage der Rhetorik bedient, die man bis dahin tatsächlich nur von der AfD kannte oder vor allem von der AfD kannte. Ihr seht das hier markiert. Es wird von einer Schattenstruktur gesprochen der NGOs, von einem Deep State. Es wird die Welt zitiert. Also das war wohl eher ein Tiefpunkt der CDU, CSU. Die Bundesregierung hat das dann zum Glück die damalige ganz gut gemacht und die Rechtslage richtig dargestellt. Sie hat nämlich darauf verwiesen, dass laut unserem Grundgesetz und auch laut der Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht eigentlich eine meinungsstarke, lebendige und kritische Zivilgesellschaft natürlich ein Kernelement unserer Demokratie ist. Und das spiegelt sich in sämtlichen Grundrechten wider, wie auch Versammlungsfreiheit und so weiter. Also darauf hat die damalige Bundesregierung verwiesen. Sie hätte zum Beispiel auch noch darauf verweisen können, dass es auf EU-Ebene auch sehr klare Regeln dazu gibt, dass die Zivilgesellschaft kritisch sein darf und die EU-Kommission seit Jahren in ihren Rechtsstaatlichkeitsberichten Deutschland auch dafür ermahnt, dass sich Deutschland nicht um die prekäre Situation der Zivilgesellschaft kümmert. Also das ist eigentlich die Rechtslage, das war da schön zusammengefasst, aber dennoch geht seitdem weiter und es wird gegen zivilgesellschaftliche Organisationen geschossen, immer mit Verweis auf Verstöße gegen vermeintliche Neutralitätsgebote. Es gab weitere parlamentarische Anfragen seitens der Union. Es gibt immer wieder Forderungen, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt werden soll von NGOs, wenn die sich kritisch gegenüber der AfD äußern. Die AfD soll zum Beispiel auch Materialien sammeln von NGOs ganz bewusst und diese dann den zuständigen Finanzämtern vorlegen und dort anzeigen, was es eigentlich nicht gibt, einreichen, damit dort die Gemeinnützigkeit mal überprüft werden kann. So, was ist da dran? Ja, zum Glück eigentlich so gut wie gar nichts, muss man sagen. Das hier ist eine Handreichung vom Deutschen Bundesjugendring, die ich sehr empfehlen kann. Die fassen das sehr gut zusammen. Es gibt kein staatliches Neutralitätsgebot natürlich für die Zivilgesellschaft. Das ergibt sich fast von selbst. Und man sollte sich als zivilgesellschaftliche Organisation, wenn man staatliche Fördermittel bekommt, auch solche nicht überstülpen lassen. Wenn sowas passiert, kann man das auch mal rechtlich durchaus prüfen und angreifen. Es gibt allerdings ein paar Regeln, wenn man gemeinnützig ist und auf die sollte man achten. Vieles ist dann noch so ein bisschen eine Grauzone, aber ein paar Tipps wollen wir euch jetzt hier mitgeben. Es gibt nämlich tatsächlich die sogenannte parteipolitische Neutralität. Das ist eine Anforderung aus dem Steuerrecht. Die besagt aber nur, dass man nicht eine einzelne Partei unterstützen darf. Das heißt, ich darf jetzt nicht immer die Instagram-Posts nur von einer Partei teilen oder nur Veranstaltungen mit einer Partei zusammen organisieren. Ich darf aber sehr wohl einzelne Parteien kritisieren und auch scharf kritisieren. Und das funktioniert besonders gut, wenn das mit den eigenen Zwecken, die in der Satzung stehen und mit dem Gemeinnützigkeitsrecht übereinstimmen, wenn das natürlich zusammenpasst. Und da empfehlen wir insbesondere, diese Fachzwecke aufzunehmen, die in der Abgabenordnung aufgelistet sind, also sowas wie Gleichberechtigung, Klimaschutz, Antirassismusarbeit, weil bei diesen anderen Zwecken Demokratieförderung und politischer Bildung gibt es noch diese ominöse Anforderung der geistigen Offenheit, die tatsächlich manchmal ein bisschen restriktiv ausgelegt wird. Also ganz kurz zusammengefasst, mit diesen Fachzwecken kann man sehr gut politische Arbeit machen und man kann sich sehr gut gegen Rechtsextremismus stemmen, auch die AfD kritisieren, auch CDU, CSU kritisieren, gerade weil diese Parteien ja nun mal tatsächlich eine große Bedrohung sind für Gleichberechtigung aller Geschlechter, Klimaschutz und so weiter. Also das dazu. Nur noch einmal kurz, wie kann man nun dagegenhalten, Widerstand leisten, wenn man tatsächlich so sich in diesem Spannungsfeld befindet zwischen Neutralitätsgebot und Pflicht zum Einsatz für die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Das, denken wir, ist gerade wichtig jetzt in den kommenden Zeiten, wenn im nächsten Jahr vielleicht sich die Machtverhältnisse doch noch mal ändern. Und zwar ganz wichtig, indem man einfach mal Nein sagt. Es gibt eine Remonstrationspflicht für Beamtinnen. Wenn ich eine Weisung bekomme und denke, die könnte rechtswidrig sein, dann muss ich das äußern. Ansonsten trage ich die volle Verantwortung für all das, was ich tue, auch für mein Unterlassen. Das kann auch eine Pflichtverletzung sein. Wenn eine Weisung von oben gegen die Menschenwürde verstößt, wir haben ja am Anfang gesagt, was das ist, Remigration und so weiter, dann kann ich mich davon nie befreien, selbst wenn ich remonstriere. Also es ist ganz klar, Verletzungen der Menschenwürde sind verboten. Da muss ich mich als Beamtin verweigern. Hier haben wir noch mal ein paar positive Beispiele mitgebracht. Das ist eine E-Mail aus der Ausländerbehörde Berlin, die bei uns bei Frag den Staat geleakt wurde. Hier ging es um geplante Ausweisungen nach Palästina-Protesten an der Freien Uni Berlin. Diese sollten ausgewiesen werden und es gab eben eine Weisung von der Senatsverwaltung für Inneres an die zuständige Ausländerbehörde und die Abteilungsleiterin hat dann diese E-Mail verfasst und die sich verweigert, dass diese Weisung erstmal umzusetzen und die Rechtmäßigkeit angezweifelt. Sie hat auch später Recht bekommen vom Verwaltungsgericht Berlin, das hat nämlich alle Ausweisungen vorläufig erstmal gestoppt. Oder das Beispiel, ein besonders eindrucksvolles Beispiel, wie ich finde, hier geht es um die ehemaligen Ortskräfte und MenschenrechtsverteidigerInnen aus Afghanistan, die eigentlich eine Aufnahmezusage der Bundesregierung bekommen hatten. Dazu gab es ja vorgestern auch diesen sehr empfehlenswerten Talk von Cabo Luftbrücke. Nun verweigert sich die jetzige Bundesregierung, diese Menschen aufzunehmen und setzt sie Folter und Todesgefahren aus. Und obwohl Verwaltungsgerichte schon entschieden haben, das muss umgesetzt werden, diese Menschen müssen aufgenommen werden, versucht die Bundesregierung, das Innenministerium da irgendwie rauszukommen. Und sie versuchen, diese Aufnahmezusagen zum Teil zu widerrufen. Aber es soll laut Focus und Süddeutscher Zeitung Menschen im BAMF geben, die sich dem widersetzen und verweigern, die notwendige Unterschrift darunter zu setzen. Dann noch dieses Beispiel. Hier geht es um die auch vom Verwaltungsgericht Berlin als rechtswidrig anerkannten Zurückweisung an den deutschen Grenzen. Hier gab es leider noch kein Widersetzen, keine Remonstration von den zuständigen Polizistinnen. Aber auf Frag den Staat halten wir dazu alle Materialien bereit und freuen uns, wenn das endlich mal jemand nutzt. Nun ist es aber so, dass sehr viele Menschen in der Verwaltung gar nicht verbeamtet sind und dieses ganze Remonstrationsrecht nicht greift, sondern die sind quasi Angestellte, wie wahrscheinlich auch die meisten hier im Saal. Wer von euch ist ArbeitnehmerIn? Ja, die allermeisten. Wer von euch hat ein Gewissen? Auch viele, das ist schön. Dann kommt für euch die Arbeitsverweigerung aus Gewissensgründen in Betracht. Dazu eine kurze Geschichte aus dem Jahr 1984. Man findet dazu sehr wenig im Internet, wahrscheinlich weil die aus den 80ern ist. Wir wurden aber darauf aufmerksam gemacht von dem Kollegen Michael Sommer. Es geht hier um einen Drucker, der ist angestellt in einer Druckerei in der Nähe von Hamburg, die sehr viele Aufträge für den Jahr-Verlag, den kennt man ja in Hamburg ganz gut, ausführt. Und der Drucker selbst ist Kriegsdienstverweigerer, ist politisch aktiver Antifaschist und Mitglied der VVN-BDA. Und zu Weihnachten soll er diesen Brief drucken von einem Redakteur aus dem Jahr-Verlag, der möchte Weihnachtsgrüße versenden an die Leserinnenschaft und preist als Weihnachtsgeschenk ein paar Bücher an, erinnert an die Schlacht in Moskau von 1941, an Heldentaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, er preist Bücher an, wie zum Beispiel eines des erfolgreichsten Bomberpiloten des Zweiten Weltkrieges, dessen Motto es war nicht kleckern, sondern klotzen. Und es soll auch Bilder mit diesen Leistungen geben. Der Drucker sagt nein, er verweigert sich, diese wehrmachtsverherrlichende, NS-Zeit verharmlosende Literatur zu drucken. Er kommt jeden Tag weiter zur Arbeit, er setzt sich neben den Drucker, aber er druckt einfach nicht. Und schließlich wird ihm gekündigt. Hier sieht man nochmal den Buchkatalog. Ihm wird gekündigt, er klagt gegen die Kündigung, verliert in der ersten Instanz, verliert in der zweiten Instanz und gewinnt schließlich vom Bundesarbeitsgericht und schreibt dann damit Rechtsgeschichte und etabliert eben diese Arbeitsverweigerung aus Gewissensgründen. Wie eben schon gesagt, man findet dazu leider sehr wenig, aber wir haben über den Historiker Herbert Dierks Dieter Schlichting, den Drucker, gefunden und wollen ihm doch mal schöne Grüße von hier senden. Also mit diesem inspirierenden Beispiel können wir uns, glaube ich, verabschieden. Hier nochmal zusammengefasst unsere Tipps. Habt keine Angst vorm Neutralitätsgebot. Solltet ihr doch mal Probleme bekommen, dann meldet euch sehr gern bei uns. Wir arbeiten beim Gegenrechtsschutz, ein Projekt vom Frag den Staat und der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir beschäftigen uns genau mit diesen Fällen und wir helfen euch sehr gerne. Wenn ihr Probleme haben solltet, wenn ihr gerade keine habt, dann könnt ihr auch sehr gerne spenden. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen, vielen, vielen Dank für diesen großartigen, wichtigen Talk, der, glaube ich, für viele Leute noch eine große Hilfe sein wird in der Zukunft. Ganz wichtig, dass ihr den heute hier gehalten habt. Ich bin persönlich wirklich total froh darüber. Ich habe den allergrößten Respekt vor eurer Arbeit. Juristinnen für Frag den Staat. Ich glaube, viel tougher geht es eigentlich nicht. Deswegen nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für Hanna Voss und Vivian Kubes.